Ich muss befähigt sein, das zu erkennen, dass ich eben nicht mit einmal Studienabschluss und Bachelor oder Master jetzt alles weiß, sondern dass sich die Welt so schnell verändert, dass ich einfach ja, gucken muss, wie komme ich dann auch nach meinem Studium, wenn ich die Hochschule verlassen habe, weiter und bin in der Lage, mich flexibel auf neue Situationen einzustellen.
Wirtschaft Köln am Platz.
Dieser Podcast wird präsentiert von WVM Immobilien und Projektentwicklung GmbH. Vom Apartment bis zum Penthouse realisieren wir Wohnraum in der Domstadt und der Umgebung. Bei der Planung stehen der Mensch, das Stadtbild und die Umwelt bei uns im Fokus. Real Estate is Communication. Mehr über uns und unsere Projekte gibt es auf wvm.de.
Hallo Köln und herzlich willkommen bei Wirtschaft Köln Unplugged. Jeder zehnte Kölner, zumindest so ungefähr, ist an einer Hochschule eingeschrieben. Gut 100.000 Studierende gibt es in dieser Stadt. Die Uni und die Technische Hochschule kennt dabei wohl jeder. Doch wissen Sie, was die drittgrößte Bildungseinrichtung in dieser Stadt ist? Das ist nämlich die Rheinische Fachhochschule mit etwa 6.500 Studentinnen und Studenten, die überwiegend in der Innenstadt und in Ehrenfeld lernen. Seit dem 1. September ist Claudia Bornemeyer die neue Präsidentin der RFH. Bei Wirtschaft Köln Unplugged spricht die Hochschullehrerin darüber, wie sie die Hochschule zwischen den zahlreichen staatlichen und privaten Bildungseinrichtungen in Köln positionieren will, ohne zu viel Geld in Hochglanzprospekte oder Buswerbung zu stecken. An der RFH tritt Bornemeyer nun an, um die 60-jährige Tradition der Hochschule fortzuführen, sie aber zugleich auch fit für die Zukunft zu machen. Außerdem sprechen wir darüber, wie die RFH ihre engen Verbindungen zur regionalen Wirtschaft nutzen will, um die Studierende auf die Arbeitswelt von morgen vorzubereiten. Und wir reden darüber, wann es Sinn macht, neue Studiengänge zu konstruieren und warum die gute alte BWL weiter ihren Platz hat. Mein Name ist Manuel Heckel. Viel Freude beim Gespräch. Dann freue ich mich sehr auf unseren heutigen Gast bei Wirtschaft Köln Unplugged und begrüße ganz herzlich Claudia Bornemeyer, seit 1. September die Präsidentin der Rheinischen Fachhochschule hier in Köln. Hallo Frau Bornemeyer.
Hallo Heckel, ich freue mich sehr, hier zu sein.
Frau Bornemeyer, schön, dass Sie da sind. Wir starten ganz gerne mit unseren Gästen mit ein paar Fragen rund um Köln, ganz kurz. Und genau, die erste wäre, haben Sie einen Lieblingsplatz in der Stadt?
Habe ich einen Lieblingsplatz? Das ist jetzt eine schwierige Frage.
Dass es so viele gibt oder so wenige?
Ja, weil es so viele gibt. Mir gehen jetzt viele durch den Kopf. Ja. Die ersten Berührungspunkte mit Köln waren sehr stark in der Südstadt. Mhm. Von daher möchte ich jetzt keine Werbung machen, aber lange Zeit war das Karl-Marx sehr hoch im Kurs in der Kurfürstenstraße. Mhm. Das ist aber ja historisch bedingt, die Anfänge in Köln. Jetzt hat sich das alles ein bisschen mehr in die Innenstadt verlagert. Ist der Brüsseler Platz ein Lieblingsplatz? Nee, eigentlich nicht. Aber an sich vom Ansinnen schon schön. Manchmal ist es nicht ganz so schön, wenn man sich den Platz anguckt. Ja, aber so in dem Radius bewege ich mich sehr gerne.
Gibt es auf der anderen Seite einen Ort, wo Sie sagen, der hat ganz besonders viel Verbesserungsbedarf, gerade in Köln?
Also es gibt bestimmt Ecken, wo man sagt, das ist jetzt nicht so schön. Ich bin einmal, also ich wohne jetzt seit 5 Jahren in Köln, das ist schon eine Weile inzwischen. Als ich das erste Mal da in Richtung Ebertplatz lief, da war ich schon, fühlte ich mich so mäßig wohl und fand es auch nicht so richtig ansprechend. Das ist jetzt eine Weile her, ich weiß, dass da viel passiert, aber das wäre vielleicht der Platz,
wo die Eindrücke geht es uns.
Ja, genau.
Ganz herzlichen Dank. Sie haben schon sozusagen Ihre Jahre in Köln angesprochen. Ich würde ganz gerne noch ein bisschen weiter vorne anfangen, um sozusagen im ersten Teil unseres Gesprächs auch Ihren Weg ein bisschen zu verstehen, der jetzt eben vor ein paar Monaten zur Rheinischen Fachhochschule geführt hat. Wenn ich es richtig gesehen hatte, haben Sie quasi gestartet, ganz traditionell in der Wirtschaft. Ich glaube, es war das Inhouse-Consulting bei der Deutschen Post. Wie kam es dazu?
Das war der Start ins Berufsleben war eigentlich vorher an der Uni Bielefeld, war ich als wissenschaftliche Mitarbeiterin beschäftigt. Und von dort aus ging es dann in die, heute heißt es DHL Consulting, der Deutschen Post DHL. Wie kam es dazu? Gut, ich hatte mich wie jeder Studierende oder dann Promovierende umgeguckt, wo sehe ich meine Zukunft. Ich habe im Marketing, also Marketing studiert und auch in dem Bereich promoviert. Spannendes Thema, gerade auch aus der akademischen Sicht, da kann man sehr viel analytisch tun. Aber von den praktischen Tätigkeiten her war ich an dem Punkt zu sagen, nee, das möchte ich eigentlich nicht. Ja. Und dann kam kam ich mit dem Bereich Beratung in Berührung und hatte dann geguckt, externe Beratung gibt's, interne Beratung gibt's und dieses Inhouse-Consulting-Konzept fand ich sehr spannend. Und dann hatte ich schlicht und einfach auch persönliche Kontakte zu Inhouse-Consultants der Deutschen Post DHL, die mir sehr authentisch und begeistert von den Aktivitäten berichtet haben. Und genau das habe ich dann auch da vorgefunden.
Ja. Und wie kam es dann zum nächsten Schritt? Also, dass man sozusagen einen Job als Berater, der ja häufig auch mit vielen Privilegien daherkommt, spannend, gut bezahlt, viel unterwegs, klar, dann doch wieder quasi gegen die Wissenschaft eintauscht.
Ja, also das war eben dieses, ich hatte erst den wissenschaftlichen Weg eingeschlagen, war dann fast 9 Jahre in Bielefeld an der Hochschule und dann wurde es einfach auch Zeit fürs, ja, wenn man es so sehen will, echte Leben draußen, um zu gucken, was kann ich mit dem, was ich jetzt so lange gelernt habe, tun. Und das Beraterleben war sehr spannend, es war eine sehr prägende und sehr intensive Zeit, wie Sie auch gerade angedeutet haben. Ich war viel unterwegs, der Konzern Deutsche Post DHL ist maximal international. Das war sehr schön für eine Zeit, aber irgendwann war dann auch der Punkt erreicht, wo ich dachte, jetzt muss ich mal weiter gucken. Und dann kam das zeitgleich in etwa mit einer Stellenausschreibung an der Hochschule, wo es ums Thema Marketing ging, aber auch ums Thema Luftverkehr. Und das verband eigentlich ideal meine frühere akademische Thematik an der Uni Bielefeld, das Marketing, mit der praktischen Tätigkeit bei der DHL, wo ich einfach viele Projekte im Bereich Luftfracht betreut hatte. Und das war inhaltlich der perfekte Fit. Es war räumlich auch ein sehr guter Fit. Und
Das war dann, wenn ich richtig gesehen hatte, die EU-Hochschule Bad Honnef, glaube ich, sitzen die, ne?
Genau, das war damals noch, ich glaube, da hieß sie noch Internationale Fachhochschule Bad Honnef.
Ah, ja, okay.
Heute ist es die IU Internationale Hochschule. Und das war eben auch von Bonn nach Bad Honnef räumlich natürlich für mich eine gute Wahl an der Stelle.
Ja. Und dann sozusagen, dann waren Sie in der akademischen Praxis aber wieder und in Ihren Themen wieder zu Hause. Wie kam es denn dann zum Schritt zu sagen, auch ein bisschen weg vom Fachlichen hin zum Hochschulmanagement, Hochschulverwaltung? Ich glaube, Sie waren, hatte ich gesehen, Studiendekanin an der Hochschule eine ganze Weile. Was war da der Reiz?
Ja, das, wie es häufig so ist, es hat sich so ergeben. Es kam dann, also ich habe angefangen als Professorin an der Hochschule mit vollem Lehrdebutat, heißt es, also ausschließlich Lehre. Und dann kam irgendwann unser Rektor auf mich zu und sagte, er sucht jemanden als Studiendekan, ob ich das machen wollte. Und dachte ich, ja, klingt erstmal gut, um dann auch rauszufinden, was heißt das eigentlich. Mhm. Und das war im ersten Schritt das Thema Lehrevaluation, Qualität mit geringem Anteil. Also ich hatte grob, würde ich sagen, 20% meiner Arbeitszeit dann auf das Thema Studiendekanin. Und der Rest war immer noch Lehre, 80%. Mhm. Und mit Wachstum der Hochschule hat sich das dann entwickelt. Es wurde einfach an der Qualitätsfront immer mehr, sodass sich dann die Schwerpunkte der Tätigkeit verschoben haben. Und im Endeffekt bin ich dann irgendwann bei 80% Qualitätsmanagement als Prorektorin dann und 20% Lehrtätigkeit rausgekommen. Es hat sich, der eine Bereich ist gewachsen und der andere dann naturgemäß geschrumpft.
Aber auch das hat sie gereizt, sozusagen diese Arbeit an diesen Themen.
Ja, man kann halt einfach, also wahrscheinlich durch den Berufseinstieg in der Beratung geprägt, das Bedürfnis einfach auch mitzureden und mitzugestalten und nicht, also nur Lehre klingt jetzt auch blöd, so ist es ja auch nicht. Das macht auch viel Freude und viel Spaß. Aber auch sagen zu können, ich gestalte mit und kann das Umfeld und die Rahmenbedingungen mitbestimmen, das war dann, hat einen dann über die Zeit getragen und dann auch dazu geführt, dass ich dann gesagt habe, ja klar, mache ich dann auch mehr und möchte da noch mehr rein.
Ja. Und wenn wir darüber reden, über das noch mehr machen und den nächsten Schritt und mitgestalten, sind wir ja auch schon wahrscheinlich bei der Position, die Sie jetzt zum 1. September, wie gesagt, angetreten haben als Präsidentin der Rheinischen Fachhochschule. Was haben Sie denn für eine Hochschule vorgefunden?
Ja, was habe ich für eine Hochschule vorgefunden? Ich habe die Rheinische Fachhochschule Köln vorgefunden, eine sehr traditionsreiche Hochschule, eine sehr stark in der Region verankerte Hochschule. Und das waren im Prinzip auch die Dinge, die mir als erstes auch von außen begegnet sind. Ich, wie gesagt, wohne seit einiger Zeit in Köln und wenn man durch die Stadt läuft, irgendwann läuft man an einem der Innenstadtstandorte der Rheinischen Fachhochschule vorbei und guckt vielleicht auch mal näher hin, um zu sehen, was ist denn das für eine Hochschule. Und je näher ich dann der Hochschule kam im Prozess, desto mehr habe ich natürlich auch dann Menschen vorgefunden. Zunächst natürlich in der Hochschulverwaltung, die Professoren, Kollegen, einige Studierende, leider viel virtuell, aber doch auch von den Kollegen viel in Präsenz. Ja, und von daher habe ich da eine von den Menschen getragene Hochschule vorgefunden, die mich mit sehr offenen Armen empfangen hat, wofür ich sehr dankbar bin.
Sehr schön. Jetzt sozusagen sind Sie hier, obwohl die 100 Tage im Amt noch gar nicht vorbei sind. Das wäre dann irgendwann so Anfang Mitte Dezember, glaube ich, wenn ich es richtig durchgezählt habe. Trotzdem die Frage, was für Ideen treten Sie denn an? Was wollen Sie verändern? Was muss man vielleicht auch verändern?
Ja, also es ist, wie gesagt, eine sehr traditionsreiche Hochschule. Es gab gerade ein 60-jähriges Jubiläum mit vielen Geschichten aus der Historie der Hochschule. Und gut, ich denke mal, ich trete jetzt damit an, diese erfolgreiche Tradition fortzuführen, sie aber auch gleichzeitig fit für die Zukunft zu machen, damit wir dann zum 80-Jährigen, zum 100-Jährigen entsprechend auch noch spannende Geschichten aus der Hochschule heraus berichten können, die mit dem, Tempo, in dem sich die Welt bewegt, Schritt halten kann. Und unabhängig davon, dass ich jetzt ja neu bin und natürlich Ideen mitbringe, ist die Hochschule natürlich naturgemäß von einer Transformation jetzt in die nächste geschlittert. Sprich einmal die Transformation von einer traditionsreichen Präsenzhochschule in eine zwangsläufig voll digitale Hochschule. Und da ist jetzt natürlich auch eine ganz klare Herausforderung, den Weg zurückzufinden, weil die Rheinische Fachhochschule eben eine Präsenzhochschule ist, die im Moment auch noch teilweise natürlich digital stattfindet. Ja. Aber den Weg zurück müssen wir jetzt gestalten. Das ist kurzfristiges, mittelfristiges Ziel. Mhm. Und dann ist meine Aufgabe jetzt eben einfach, viele böse Fragen eines Außenstehenden zu stellen und damit viele Dinge auf den Prüfstein zu stellen und zu gucken, wie man eben die Tradition fortsetzen kann auf der einen Seite, aber andersrum auch die Hochschule auf die in die digitale Welt noch weiter hinüberzuführen.
Lassen Sie uns ein paar dieser Themen dann jetzt auch noch mal genauer diskutieren. Zum einen die Rheinische Fachhochschule als tatsächlich drittgrößte Hochschule hier am Standort Köln. Die beiden großen, natürlich sozusagen dann die Universität zu Köln mit einer Geschichte, auf die sie auch sehr stolz ist. Ich glaube, die Technische Hochschule feiert gerade so ihr 50. offiziell, also da sind sie schon mal vorbeigezogen. Wie ist da überhaupt Ihr Verhältnis als sozusagen größte unter den Privaten gegenüber den beiden staatlichen hier am Ort?
Ja, das ist also sehr gut, würde ich sagen. Ich hoffe, die beiden anderen genannten sehen das genauso. Das ist, finde ich, jetzt sehr schön hier in Köln, dass eben da ein sehr gutes Miteinander passiert. Wir sind private Hochschule einerseits, wir sind aber eine der vier staatlich refinanzierten Hochschulen in NRW. Das heißt, wir haben so ein bisschen das Beste aus beiden Welten. Okay. Das heißt, wir haben in einigen Fachbereichen die rein Privathochschulsicht, private Hochschule in gemeinnütziger Trägerschaft und auf der anderen Seite den staatlich refinanzierten Ingenieurbereich, wo wir im Prinzip durchaus wie eine öffentliche Hochschule auch ticken. Das ist ein spannendes Modell und bringt uns im Prinzip beiden Welten recht nah. Die Kölner Hochschullandschaft ist sehr schön organisiert in der Kölner Wissenschaftsrunde. Von daher gibt es da einen engen Austausch im Sinne der Stadt, was, denke ich, eine sehr schöne Sache ist. Und Sie sprachen jetzt gerade die größten Hochschulen in Köln an. Da würde ich jetzt die Sporthochschule Köln noch mit reinnehmen. Und dann landen wir bei einem sehr spannenden Projekt Fit for Invest. Okay. Das ist eine Initiative zur Förderung von Gründungen in Köln, wo wir uns eben gemeinsam auch unter einer jetzt gemeinsamen Marke Gateway zusammengefunden haben und Gründungen fördern wollen und damit im Prinzip Köln als eine Art Startup-Hub auch positionieren wollen. Das finde ich eigentlich sehr schön, dass das eben gemeinsam mit diesen, in dem Fall mit den vier Hochschulen, aber in anderen Kreisen eben auch über diese vier hinaus sehr kooperativ läuft.
Ja.
weil das wäre die nächste Frage. Ich glaube, insgesamt sind es über 20 Hochschulen hier in Köln. Also auch eine riesige Konkurrenz, letztendlich ja auch um Aufmerksamkeit, um Studierende, wie auch immer. Wie ordnen Sie da die auch mit dem Hintergrund im Marketing sozusagen die Positionierung ein, der RFH im Moment?
Ja, also klar, jede Hochschule muss seine eigene Positionierung oder ihre eigene Positionierung finden. Wir haben öffentliche Hochschulen in Köln, wir haben private Hochschulen in Köln. Die privaten Hochschulen haben ja ein unheimliches Wachstum hingelegt in den letzten Jahren. Inzwischen hatte ich jetzt die Info gesehen, dass etwa jeder 11. Studierende an einer privaten Hochschule unterwegs ist. Also immenses Wachstum, und Köln ist natürlich ein attraktiver Standort, sodass wir hier eine leichte Ballung haben an auch privaten Hochschulen. Die RFH steht eben dazwischen. Generell für mich, was wir eben schon erwähnt hatten, dieses Thema stark in der Region verankert und sehr traditionsreich. Und diese Verankerung in der Region ist uns einfach auch wichtig. Das heißt, wenn es um Projekte geht, sind wir da in der Region engagiert, sei es jetzt fürs Rheinische Revier zum Beispiel oder eben diese Kölner Wissenschaftsrunde. Oder wenn Studierende Projekte machen, dass man dann eben auch guckt, wie können wir hier in der Region Mehrwert schaffen. Mhm. Also ganz klar das Profil regionale Verankerung und aber auch ganz klar das Profil, dass wir sagen, wir möchten Studierenden die Chance eröffnen auf eine akademische Ausbildung, und das insbesondere auch Studierenden, die vielleicht im ersten Schritt gar nicht an ein akademisches Studium denken. Okay. Die aus Nicht-Akademiker-Familien kommen, die vielleicht schon eine Weile was anderes gemacht haben und jetzt aber merken, ist vielleicht doch eine ganz gute Idee. Und dadurch eben ja dieses Chance auf Bildung möglichst breit, also möglichst vielen dies zu ermöglichen. Und das führt uns dann eben auch zu dem Thema, dass wir sagen, wir müssen unsere Studierenden eben auch besonders gut betreuen und da kleinere Gruppen anbieten und den engeren Draht zu den Lehrenden, damit wir da eben auch sicherstellen können, dass wir diese Chance auf Bildung zugänglich machen.
Wie nehmen Sie so die Wahrnehmung selbst wahr der Rheinischen Fachhochschule? Also natürlich anekdotisch, aber sozusagen so aus dem Umfeld, und als ich mich so ein bisschen eingelesen habe, viel tatsächlich häufiger von Freunden, Bekannten, Hochschule Fresenius, Cologne Business School, die ja durchaus auch mit Marketingaktionen sehr präsent sind. Kann da die RFH noch mehr tun? Muss sie da noch mehr tun, oder ist sie in den richtigen Kreisen schon ausreichend bekannt?
Ich glaube, man kann immer mehr tun. Da wird jetzt der Marketing-Profi sagen, nein, da gibt es doch hier alle möglichen Kurven, die das Gegenteil. Also ja, ich glaube schon, dass die Rheinische Fachhochschule mehr tun kann. Ich denke aber, man muss das ja auch immer passend zur Hochschule tun. Das heißt, wir werden jetzt weder die Busse in Köln plakatieren, noch ganz, ganz viele Hochglanzbroschüren produzieren, sondern dass wirklich durch diese Verankerung in der Region, dass man eben sagt, wir haben die Startup-Aktivitäten, wir haben Beispiel jetzt auch wieder ein Projekt gemacht für die Jobcenter in der Region, wo eine Gruppe von, ich glaube, es war ein Kurs von 15 oder 16 Studierenden, in einem Masterstudiengang als Projektarbeit über ein Jahr wirklich Konzepte entwickelt hat für die Jobcenter, die dann auch umgesetzt werden konnten. Wir haben was für Förderschulen in der Region gemacht. Wir waren war auch eine meiner ersten Berührungspunkte in meiner Rolle schon bei der Nacht der Technik dabei, wo wir einfach wirklich zeigen können, was wir alles zu bieten haben, das auch greifbar machen. Und da ist unser Weg eher, über die Verbundenheit zur Region zu gehen und da bei Veranstaltungen präsent zu sein, Veranstaltungen zu organisieren und auf diesem Wege Bekanntheit zu erreichen und einfach die Menschen da abzuholen, wo sie sind. Wir haben noch eine sehr schöne Marketingmaßnahme, ist fast schon der falsche Begriff, ein sogenanntes Schülerlabor, wo wir den Schülern praktisch unsere Labore nahebringen, dass man schon aus der Schule raus da sich entsprechend umsehen kann und die ganze Technik, die eben so ein Ingenieurstudiengang einfach benötigt, sehen kann. Und das ist auch was, womit wir entsprechend punkten können. Und wir sind da eher näher an der Zielgruppe dran. Wir sind auch auf Instagram aktiv, gar keine Frage. Aber die ganz großen, vielen Hochglanzbroschüren und Plakatierungen machen wir nicht. Und das Budget haben wir als staatlich refinanziert in gemeinnütziger Trägerschaft Hochschule einfach auch nicht, dass wir da rausgehen und jetzt die große Werbekampagne in die Richtung starten.
Ja. Sie hatten die regionale Verankerung jetzt ein paar Mal angesprochen, auch eben mit und in die Wirtschaft hinein. das ist natürlich auch immer eine spannende Frage, was will die Wirtschaft denn gerade überhaupt von Hochschulen? Also was braucht es für Studiengänge, was für Absolventen, Absolventen wünscht man sich? Was hören Sie da und was können Sie auch tun?
Ja, also da würde ich jetzt mal in zwei Richtungen gehen. Die eine Richtung hatten wir eben schon kurz berührt. Wir haben natürlich mit den Studierenden, die da sind, ein sehr großes Potenzial. Die Studierenden wollen lernen. Wir sind eine Hochschule für angewandte Wissenschaften, eine Fachhochschule. Das heißt, wir wollen auch praxisnah ausbilden. Und damit haben wir einerseits Studierende, die drauf brennen, was zu tun, was wirklich Bedeutung hat für die Praxis, ihr gerade gelerntes Wissen anzuwenden. Auf der anderen Seite die Unternehmen, die ja immer Unterstützung brauchen können. Und wenn man dann eben so ein Projekt nimmt, wie das für die Jobcenter, da sind dann eben 16 junge Menschen, die schon einen Teil ihres Studiums hinter sich haben, die dann über ein Jahr Zeit investieren und Konzepte erarbeiten. Mhm. Und das für lau in dem Fall. Ja. Ne? Also das kostet nichts. Die Studierenden freuen sich, weil sie ein echtes Projekt haben. Die Jobcenter freuen sich, weil sie in dem Fall wirklich sehr guten Output bekommen haben. Mhm. Die waren also sehr positiv und begeistert von dem, was die Studierenden entwickelt haben. Also von daher, diese Projektzusammenarbeit ist insofern Win-Win, als dass wir die Studierenden mit echten Herausforderungen konfrontieren können, das zum akademischen Hintergrund verbinden können und zu den Konzepten und Theorien, die in der Vorlesung behandelt werden. Ja. Und auf der anderen Seite eben die Unternehmen, die Arbeitskraft haben und junge Menschen, die da motiviert rangehen. Also das ist die eine Front während des Studiums und dann natürlich die zweite, dass wir Absolventen und Absolventinnen hervorbringen, die bestmöglich auf die durchaus herausfordernde Arbeitswelt vorbereitet sind. Mhm. Und da brauchen die Unternehmen ja, denke ich, im Moment auch viel junge und frische Ideen, um ja die ganzen Herausforderungen der Digitalisierung zu meistern. Und mit den passenden Studiengängen sind die Studierenden dann natürlich entsprechend ausgestattet, dass sie da auch frische Impulse in die Unternehmen reintragen können.
Wie übersetzt man das? Also das finde ich immer sozusagen sehr nachvollziehbar, dass Unternehmen das fordern und bin dann immer froh, dass ich nicht derjenige bin, der überlegen muss, wie man das jemandem beibringt. Aber genau, wie bringt man diese Fähigkeiten, Agilität, Innovationsfreudigkeit, Offenheit, wie verankert man die in so einem Lehrplan?
Ja, also da hat sich viel getan und muss sich auch noch viel tun. Wenn Sie jetzt sagen, Studiengänge, was studiert man denn heute? Es gibt ja Unmengen von Studiengängen. Das Spektrum ist ja viel, viel breiter, als ich es jetzt noch aus meiner Studienzeit kannte. Da hat sich unheimlich viel getan. Und da stellt sich natürlich schon die Frage, wie wichtig ist das Studienfach? Würde ich sagen, begrenzt. Also wenn ich jetzt, ich habe Marketing, also BWL mit Schwerpunkt Marketing studiert, hätte ich einen anderen Schwerpunkt gehabt oder hätte ich VWL studiert, wäre mein Weg dann ein anderer gewesen? Nicht zwingend. Also ich glaube, was ich im Studium gelernt habe und was, glaube ich, heute noch genauso wichtig ist, ist eben eine Herangehensweise an Probleme, eine gewisse Denkweise, eine Fähigkeit, Themen zu strukturieren und dann auch strukturiert abzuarbeiten. Und das lerne ich in verschiedenen Studienprogrammen. Wenn ich mir jetzt Studienprogramme angucke, die neu und vielleicht auch besonders erfolgreich im Markt sind, dann geht es eben um Themen wie zum Beispiel Digital Transformation Management oder Digital Business.
Seit 2-3 Jahren Master.
Und das sind halt Programme, die wirklich dann auch darauf ausgerichtet sind, auf die digitale Arbeitswelt vorzubereiten. Wenn ich mir jetzt aber einen vielleicht klassischeren Studiengang angucke, BWL haben wir ja auch und ist auch einer der größten Studiengänge und hat auch weiterhin ganz viel Sinn, diesen zu studieren. So hat sich aber doch das, was in der Lehre passiert, deutlich gewandelt. Das heißt, jetzt dieses, ich sitze in der Vorlesung und da steht vorne einer und erzählt 2 Stunden irgendetwas zum Thema Finanzen, Marketing oder was auch immer, das hat sich überholt. Das hat sich schon eine ganze Weile, denke ich, überholt. Es geht eben wirklich darum, Problemlösungsfähigkeit und eine gewisse Art des Denkens und Arbeitens den Studierenden nahe zu bringen. Und da wird eben dann auch der Lehrende weniger als derjenige, der da vorne steht und alles genau weiß, zu dem, der die Studierenden im Lernprozess begleitet und ihnen auch sagt, das ist jetzt das, was heute Stand der Dinge ist. Aber ich muss euch ja auch dazu bringen, dass ihr in der Lage seid, im Laufe des weiteren Lebens zu erkennen, ich habe jetzt einen Stand, aber der ist eigentlich heute schon veraltet. Das heißt, ich muss befähigt sein, das zu erkennen, dass ich eben nicht mit einmal Studienabschluss und Bachelor oder Master jetzt alles weiß, sondern dass sich die Welt so schnell verändert, dass ich einfach ja gucken muss, wie komme ich dann auch nach meinem Studium, wenn ich die Hochschule verlassen habe, weiter und bin in der Lage, mich flexibel auf neue Situationen einzustellen.
Wo findet man eigentlich die Professorinnen und Professoren, die so ein Profil mitbringen? Weil gerade sozusagen mit Hochschulen, mit also für angewandte Forschung, angewandte Wissenschaft, Sie hatten den Praxisanteil angesprochen. Das heißt, wenn wir über diese digitalen Themen zum Beispiel reden, sind das wahrscheinlich alles Leute, die auch gut und gerne Karrieren in Konzernen machen könnten oder gemacht haben, ja, glaube ich auch. Also wie findet man die und was macht für die auch den Reiz aus, dann an der Hochschule zu lehren?
Das ist keine einfache Aufgabe, also die Suche nach Professoren oder Professorinnen in dem Fall ist eine große Aufgabe. Mhm. Bei uns an der Hochschule, generell an Fachhochschulen oder Hochschulen für angewandte Wissenschaften, ist berufspraktische Erfahrung Voraussetzung. Mhm. Das heißt, jeder Professor einer Hochschule für angewandte Wissenschaften muss Erfahrung aus der Praxis mitbringen. Und natürlich macht es das schwierig, weil wir, ist, glaube ich, kein Geheimnis, gehaltsmäßig natürlich nicht mithalten können, wenn jemand gerade im Bereich Digitales in der Unternehmenswelt unterwegs ist, da kommen wir nicht gegen an. Ja. Das heißt, was können wir bieten? Wir bieten natürlich ein, glaube ich, einfach emotional schönes Arbeitsumfeld. Mhm. Ich glaube, dass es eine sehr lohnenswerte Aufgabe ist, sich um Studierende zu kümmern und den unternehmerischen Nachwuchs praktisch auszubilden und da seine Erfahrungen weiterzugeben und mit Menschen zu arbeiten. Mhm. Und von daher ist es, glaube ich, schon in gewisser Weise Idealismus, dass man sagt, okay, ich habe jetzt eine Karriere im Konzern gemacht und jetzt möchte ich mich einfach auch um junge Menschen kümmern und die Bildung vorantreiben. Also wir gehen auf Suche. Es gibt jetzt auch zunehmend Programme, die dabei unterstützen, eben wirklich auch auf diesen Karriereweg an einer Hochschule für angewandte Wissenschaften vorzubereiten, wo dann eben auch Modelle geschaffen werden, dass man sagt, gut, man arbeitet im Unternehmen, aber ist parallel schon in gewissen Forschungsprojekten involviert und hat dann einen sanften Übergang, um praktisch diesen Karriereweg auch einfach bekannter zu machen. Also von daher, es ist die Arbeit mit den Studierenden, es ist die Möglichkeit oder vielmehr auch die Aufgabe, nebenher in der Forschung aktiv zu sein. Das heißt, ich habe ja dann auch die Möglichkeit zu sagen, ich unterrichte jetzt Digital Transformation Management, aber das heißt ja auch nicht, dass ich jetzt 10 Jahre lang das Gleiche im Portfolio oder Programm abspulen kann, sondern ich muss ja auch sehen, dass ich dabei bleibe und da gibt es dann eben natürlich die Möglichkeit, sich in Forschungsprojekten zu engagieren, Projekte zu akquirieren, mit anderen zusammenzuarbeiten und da wirklich dann auch Themen voranzubringen.
Zum Sommersemester gab es den Master Medizinökonomie und Digitales Management, glaube ich. Mhm. Wie findet man oder wann erfindet man neue Studiengänge? Also ich finde es nämlich eine spannende Frage, sozusagen aus dieser BWL, VWL hin zu ganz vielen Spezialisierungen, die manchmal sehr kleinteilig klingen, auch schon, wenn man von draußen drauf guckt. Also wann macht es Sinn, einen neuen Studiengang ins Leben zu rufen?
Ja, also wir sind ja als Hochschule so gesehen relativ breit aufgestellt. Mhm. Wir haben 4 Fachbereiche. Das ist einmal das Ingenieurwesen, die Medizinökonomie, der Bereich Medien und als 4. Wirtschaft und Recht. Ja. Es gibt einige Studiengänge, die sind schon sehr, sehr lange da und laufen wunderbar und werden auch so weiterlaufen. Wir sind in regelmäßigen Abständen mit allen Studiengängen einer sogenannten Reakkreditierung unterworfen. Mhm. Das heißt, alle 5, 6 Jahre gibt es einen größeren Durchlauf, dass man die wirklich nochmal grundlegend auf neue Füße stellt. Und sonst ist es natürlich eine kontinuierliche Verbesserung. Wenn wir jetzt über neue Studiengänge nachdenken, dann bauen wir natürlich sehr, sehr stark auf die Professoren und Professorinnen, die wir im Hause haben, die ja alle aus der Berufspraxis kommen und durch ihre Forschungs- und Praxisprojekte auch nah am Leben dran sind und auf unsere Unternehmenskontakte, dass man einfach nah an der Welt dran ist und guckt, welche Trends sind da, welche Themen sind da. Und so ist eben im Prinzip dieses Digital Transformation Management auch als Thema, Idee entstanden. Dann guckt man natürlich, was gehört da rein, wie muss der Studiengang aussehen. Wir haben auch natürlich ein Kalkulationsschema, wo wir den Studiengang reingeben und sagen, okay, was haben wir auf der Kostenseite, was erwarten wir an Studienanfängern, um dann zu sehen, macht das Sinn oder macht das keinen Sinn. Wenn wir jetzt eine ganz kreative Nischenidee haben und feststellen, die Prognose ist 3 bis 4 Studierende, dann macht es A, ökonomisch keinen Sinn und B, auch für Studierende, wenn sie dann in Gruppen von 3 Leuten durchs ganze Semester gehen. Das ist sehr persönliche Betreuung, aber dann kein Austausch oder das ganze soziale, der soziale Austausch im Studium fehlt dann natürlich. Also es ist dann eben von der Idee, Markt, Testung, Prognose, Trends, bis dann eben hin zur Frage, macht es Sinn? Und dann die Ausgestaltung und die genaue Planung und dann geht es an den Start.
Ja. Sie hatten vorher schon gesagt, dass sozusagen auch die Rhein-Schwach-Hochschule natürlich einen Instagram-Auftritt hat. Zum anderen, dass es wahrscheinlich eher nicht Busse mit RFH-Logo geben wird. Aber wie erreicht man denn überhaupt Studierende, sei es für neue Angebote, aber sei es eben auch für die traditionellen Angebote? Weil auch da ist es ja, glaube ich, zum Teil hat sich ein bisschen verändert, wie man Hochschulen auswählt. Wie überzeugt man da jemanden, der jetzt 17, 18 ist und sagt, gut, Köln soll es sein, aber welche von diesen Schulen? Also BWL wäre die Auswahl groß wahrscheinlich.
Ja, im BWL ist die Auswahl sehr groß. Da sind also Social Media ist das eine. Ja. Und das andere ist eben wirklich auch Angebote zum Kennenlernen zu machen, dass man eben wirklich vor Ort oder im Moment bieten wir auch sehr viele digitale Infoabende an, dass man versucht, das Ganze möglichst greifbar zu machen und die Studierenden eben in möglichst in Kontakt zur Hochschule zu bringen. Und da verlassen wir jetzt die BWL für den Moment, aber unsere Ingenieure zum Beispiel haben natürlich sehr greifbare Angebote. Wir haben unseren Standort noch an der Vogelsanger Straße, wo die Ingenieure ihre Labore haben. Und da war ich auch, als ich neu war an der Hochschule vor nicht allzu langer Zeit, dann zur ersten Runde mit dem zuständigen Kollegen. Und das ist schon beeindruckend, was einfach auch an Laboren im Sinne von, da stehen halt dann die Produktionsmaschinen, die man braucht, da stehen die 3D-Drucker, da in Anführungszeichen laufen die Roboter. Und das ist natürlich was, wo man dann eben durch so Schülerlabore oder eben auch Tage der offenen Tür, Nacht der Technik und solche Sachen, die Leute eben wirklich auch an die Themen ranbringt. Oder auch unsere neueste Errungenschaft soll nicht unerwähnt bleiben, das Poolhaus. Das ist also ein, Fab Lab, würden andere sagen, ein Makerspace, auch in der Vitale Straße, also in der Vogelsanger Straße, wo Studierende Workshops abhalten können, wo Lehrveranstaltungen stattfinden, wo man eben dann auch direkt vor Ort machen, tun, produzieren kann und die ganzen
Gerätschaften. Da steht auch ein 3D-Drucker und ähnliche Sachen zum Ausprobieren.
Genau, dass man eben sagt, produziere jetzt, die Kollegen hatten mir einen Handyhalter, hatten sie mir gezeigt, der war halt fast fertig. Und dann musste noch ein Teil entsprechend designt werden mit den ganzen Tools. Ich bin jetzt auch kein Ingenieur, aber praktisch einmal entworfen werden. Dann wurde es ausgedruckt und dann konnte man gucken, passt es jetzt? Also war es richtig konstruiert, passt es zusammen, passt es nicht zusammen.
Und das sozusagen auch als ein Fund, um quasi auch neue Studierende auf sich aufmerksam zu machen, zu sagen, hier gibt es was zum Anfassen.
Genau, und das Poolhaus hat jetzt eben auch einen YouTube-Channel und eine eigene Instagram-Präsenz und so weiter. Also dass man versucht, darüber dann auch mit Funden zu werben, nach draußen zu gehen, die andere in der Form eben nicht haben.
Sie hatten ja schon angesprochen, dass es sozusagen diese Zweiteilung oder diese beiden Säulen der Rhein-Schwach-Hochschule gibt. Tatsächlich auch so ein bisschen immer die Frage, wie sieht es denn aus mit dem Angebot für Studierende? Wir sprachen gerade von dem 17-, 18-Jährigen, der vielleicht frisch von der Schule kommt. Zum anderen auch Thema lebenslanges Lernen, Thema Weiterqualifikation. Wie sieht es da im Moment bei Ihnen aus? Also wie verteilt sich das überhaupt auf, ich glaube, es gibt ja einige berufsbegleitende Studiengänge auch, wie verteilt sich das bei Ihnen und wo soll auch die Reise hingehen?
Ja, also das Thema berufsbegleitende Studiengänge ist natürlich ein sehr großes, auch für uns. Und genauso das Thema Weiterbildung. Wir haben natürlich als Hochschule viele Kurse, Veranstaltungen, wo auch Menschen, die jetzt nicht Studierende sind, sich sehr gut mit weiterbilden können. Das heißt, es gibt Weiterbildungsangebote, es gibt Zertifikatskurse. Wir haben an der Hochschule 10 Institute, die auch unter anderem Weiterbildung anbieten in verschiedenen Bereichen, zum Thema Projektmanagement, Scrum, solche Sachen. Also alles, wo wir glauben, dass es eben auch für Nichtstudierende Wert haben kann. Und das Thema berufsbegleitendes Studium ist natürlich auch ein großes, weil ich da eben dann Beruf und Studium verbinden kann. Wir hatten ja eben schon das Thema lebenslanges Lernen. Upskilling, noch so ein Wort, was in dem Zusammenhang viel genutzt wird. Das ist ja ein Riesenpotenzial. Ja. All diejenigen, die jetzt eben vor, weiß nicht, 20 Jahren mal studiert haben, sich jetzt im Beruf dann auch weitergebildet haben und alles. Aber es kommt ja im Moment so viel mit dieser sich rasant verändernden Welt, auch also ohne Corona auch schon. Mhm. Mit Corona hat das jetzt nochmal ein Turbo gekriegt. Aber was da im Moment draußen passiert in Sachen Digitalisierung, das ist ja was, wo sich eigentlich jeder weiterbilden muss. Mhm. Und da sind wir natürlich auch dran und entwickeln entsprechende Angebote, um auch da unsere Kompetenzen einsetzen zu können und die Leute weiterzubringen.
Ja. Sie hatten das Thema Corona ganz am Anfang auch schon mal angesprochen, so dieses hin von der Hochschule vor Ort hin zur virtuellen, jetzt wieder zurück irgendwie, jetzt gerade wird wieder diskutiert. Was macht sowas mit einem Hochschulleben?
Ja, es ist ungewohnt. Also ich habe jetzt zum 1. September angefangen, da war die Hochschule noch ziemlich leer. Also es war die klare Entscheidung getroffen, dass die ersten 2 Wochen des Semesters auf jeden Fall online stattfinden, um einfach Planungssicherheit zu geben. Das heißt, als ich anfing, war es ganz klar noch die virtuelle Welt. Es sah dann ja eine Weile wirklich sehr, sehr gut aus mit den Zahlen. Mhm. Und so haben wir auch mit Teilpräsenz angefangen. Kleine Gruppen vor Ort, die anderen Gruppen online. Und es ist natürlich schwierig. Also ich hatte mit einem ganz ehemaligen Kollegen gesprochen, der jetzt auch an einer anderen Hochschule aktiv ist. Und der sagte auch, wir klauen den Studierenden die beste Zeit ihres Lebens. Weil sie halt einfach, was man so im Studium in den ersten Semestern mitgemacht hat, das war einfach eine großartige Zeit. Und das funktioniert im digitalen Raum begrenzt. Natürlich kann man immer, einen virtuellen Karaoke-Abend oder was auch immer anbieten. Aber es kann das nicht ersetzen. Und von daher muss man jetzt im Sinne der Studierenden schon sehen, dass einerseits die Präsenz möglich wird, aber andererseits möchte natürlich auch niemand den Corona-Hotspot Rheinische Fachhochschule oder irgendeine andere Hochschule haben. Von daher sind wir da im engen Austausch. Vorgestern war die Hochschulrektorenkonferenz in Stuttgart, also das Treffen aller Rektoren, Rektorinnen, Präsidenten, Präsidentinnen der deutschen Hochschulen. Da war Corona natürlich auch ein Thema. Mhm. Und da ist eben auch, man braucht einerseits Richtlinien, was soll passieren, aber andererseits auch Freiraum, um zu gucken, wie kriegen wir das jetzt hin. Und da ist eben auch das, wir müssen möglichst viel Präsenz möglich machen, müssen aber eben auch gucken, dass wir das sicher tun können. Die erste Uni hat jetzt, es ging am Wochenende, meine ich, durch die Presse, 2G eingeführt. Das ist natürlich eine Riesendebatte, weil dann damit schließt man ja einige logischerweise vom Studierendenleben aus. Andersrum ist es natürlich im Sinne des Infektionsschutzes absolut nachvollziehbar. Also das sind schon ein Wechselbad der Gefühle, weil, also wenn ich jetzt rückblicke, wie wir es jetzt gemacht haben, ich glaube, dass der Weg richtig war. Mhm. Wir müssen jetzt auch nicht übermäßig zurückrudern, weil wir eben sehr eingeschränkt Präsenz möglich gemacht haben. Aber wir haben auch viel Prügel eingesteckt. Die einen, die dann gesagt haben, es ist eine Präsenzhochschule, warum müssen wir jetzt weiter zu Hause bleiben? Die nächsten, die dann sagen, ich fühle mich so unsicher, warum muss ich jetzt in die Präsenz? Also wie man es macht, ist halt falsch. Mhm. Und das wird jetzt noch eine Weile so bleiben. Und ich lasse mir die Hoffnung noch nicht nehmen, dass wir im Sommer wieder in die Vollpräsenz starten können. Ja.
Und glauben Sie, irgendwas wird davon bleiben oder auch sozusagen generell die Lehre verändern? Also weil auch da hat sich ja nochmal wahrscheinlich an Lehre, an Vermittlung von Fähigkeiten oder auch in Kompetenzen einiges geändert, oder?
Ja, also wenn Corona irgendeinen positiven Punkt hat, dann denke ich den, was man jetzt einfach gelernt hat. Weil es war ja für alle von jetzt auf gleich im März letzten Jahres von 100 auf 0 runter. Mhm. Und dann musste man ja einfach schwimmen. Und da hat sich schon viel entwickelt. Und so schnell wären sonst die vielen Lehrenden nicht in diese digitale Welt abgetaucht. Und da gab es doch immer wieder Widerstände, dass man sagt, nee, und das will ich nicht und das nicht und das brauche ich nicht und das macht keinen Sinn. Und jetzt war es halt einfach so, es war ja keine Alternative. Entweder ich gehe jetzt in die digitale Lehre oder es geht ja nicht anders. Mhm. Und da haben wir sehr, sehr viel gelernt, welche Tools es gibt, wie man auch im virtuellen Raum Dinge vermitteln kann und nicht nur eben vor der Kamera sitzt, als ob es ein Video wäre, ja, sondern auch da interagieren kann, Gruppenarbeiten umsetzen. Also da haben wir sehr, sehr viel gelernt. Und ich bin der festen Überzeugung, dass die Lehre, wenn wir jetzt sagen, wir gehen im Sommer wieder in die Vollpräsenz, dann ist das nicht das Gleiche wie vor 2 Jahren. Dann ist das was anderes und man kann ja eben durchaus dann auch gucken, was macht denn didaktisch Sinn. Es gibt bestimmt manche Themen, wo ich sagen würde, da muss ich jetzt keinen Professor in den Hörsaal stellen vor 50 Leute und Folien runterbeten. Das macht keinen Sinn. Von daher muss man dann eben gucken, lange schon im Gespräch, Blended Learning, Flipped Classroom, das sind halt Sachen, die werden jetzt viel, viel stärker kommen, als sie vorher da waren, dass man sagt, es gibt so viele Möglichkeiten, digital Inhalte aus Vorlesungen auszulagern, damit man dann, wenn alle zusammenkommen und vor Ort sind, einfach auch ja, Dinge tun kann, die Problemlösungsfähigkeit fördern und die nicht reine Wissensvermittlung sind. Okay. Von daher wird es auf jeden Fall anders und wir haben viel gelernt, was wir jetzt mitnehmen.
Frau Bornemann, ich danke Ihnen ganz herzlich für den Besuch heute bei Wirtschaft Köln Unplugged und vielen Dank für die Eindrücke.
Ich danke Ihnen für die Einladung.
Wirtschaft Köln Unplugged.
Nach dem Gespräch mit Claudia Bornemeyer hatte ich selbst Lust, mal wieder zu gucken, was denn die Hochschulen in der Region so an Angeboten bereithalten. Dieses lebenslange Lernen fällt im Berufsalltag ja doch oft hinüber. Ich hoffe, auch für Sie waren interessante Eindrücke bei unserem Gespräch dabei. Wenn Sie Feedback für uns haben, Kritik oder auch Vorschläge für neue Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner, melden Sie sich gerne. Wir freuen uns über eine Nachricht, entweder per Mail an podcast@rotonda.de oder über die LinkedIn-Seite des Rotonda Business Clubs. Kommende Woche begrüßt mein Kollege Stefan Merx hier an dieser Stelle Nelly Kostadinova. Die Bulgarin ist 1990 nach Köln gekommen und hat sich hier eine Existenz aufgebaut. Und zwar eine ziemlich beeindruckende. So hat sie über viele Jahre das Übersetzungsunternehmen Lingua World groß gemacht und kürzlich verkauft. Jetzt gibt sie als Business Coach ihre Erfahrung auch an andere Unternehmerinnen und Unternehmen weiter. Das alles kommenden Mittwoch bei Wirtschaft Köln Unplugged. Vielen Dank fürs Zuhören. Auf bald!